Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Am Mikrofon ist Stefanie Grob. Schön, dass Sie dabei sind. Und was Sie hier im Hintergrund hören können, ist nicht etwa das Rauschen Ihres Radios. Keine Sorge, mit dem ist alles okay. Und wir sitzen hier auch nicht an der Nordseeküste bei Windstärke 7. Was Sie hören, sind Aufnahmen aus dem Weltraum. Tonaufnahmen kosmischer Winde, um genauer zu sein. Zu finden sind die auf der Webseite der European Space Agency. Und als mein heutiger Gast dieses Rauschen das erste Mal gehört hat, da saß er mit offenem Mund da. Michael Büker ist heute hier, Diplomphysiker und Wissenschaftsjournalist. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich über die Einladung.
Was war das für ein Moment damals, als Sie diese akustischen Geräusche aus dem Weltraum das erste Mal gehört haben, 2005?
Ja, ich war zu Hause und habe halt so ein bisschen rumgelesen, was ich damals sehr gern gemacht habe, was die Weltraumagenturen und die Erforschung des Alls gerade so zutage gefördert haben. Und eine besondere Aufnahme war von dieser Sonde namens Huygens, die über dem Mond Titan abgeworfen wurde. Titan ist ein Mond, der um den Planeten Saturn kreist und hat als einer von wenigen Monden im Sonnensystem eine Atmosphäre. Das heißt, da gibt es auch richtig Wind und so weiter. Und was total genial gemacht war von der Europäischen Raumfahrtagentur, die diese Mission erdacht hat, dass man ein Mikrofon mit an die Sonde gebaut hat. Die wurde also in diese Atmosphäre reingeworfen, ist dann an einem Fallschirm runter gesegelt und hat dabei nicht nur alle möglichen chemischen und sonst wie Daten, Radarmessungen gemacht, sondern hat auch einfach auf einem Mikrofon Ton aufgenommen. Und das zu hören und zu wissen, dass es über eine Milliarde Kilometer weit weg aufgenommen wurde und durch die Gegend gefunkt, war einfach ein Wahnsinnsgefühl.
Muss man nochmal wiederholen jetzt, über eine Milliarde Kilometer weg.
Genau.
Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich,
nee, kann man
wie
sich
weit
eigentlich
das
nicht
weg ist. Und waren auch wirklich die ersten Geräusche, die jemals auf einem anderen Himmelskörper aufgenommen wurden?
Genau, soweit ich das recherchieren konnte, okay, hat es noch niemals anders ein Mikrofon gegeben, was dann zurück zur Erde gefunkt hat, was zu hören war.
Nun habe ich gerade gesagt, man kann es sich nicht vorstellen eigentlich und irgendwie kann man es doch, nämlich mit Ihrer Hilfe, denn Sie sind nicht nur Diplomphysiker, sondern Sie stellen sich mit Ihren Forschungsergebnissen auch auf Bühnen bei Science Slams, also Poetry Slams, nur eben mit Wissenschaft und nicht mit Literatur. Und Sie finden dann Gleichnisse und Bilder, mit denen Sie Ihren Fachbereich so anschaulich erklären, dass selbst ich als olle Geisteswissenschaftlerin folgen kann.
Das freut mich.
Kurzum, Sie machen das so anschaulich, dass nun auch ein Buch erschienen ist. Ich war noch niemals auf Saturn, heißt es, eine Reise durchs Universum. Und genau auf diese Reise durchs Universum wollen wir Sie in der kommenden Stunde mitnehmen. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Michael Büker zu Gast heute. Er ist Astrophysiker, war lange Zeit hier in Hamburg an der Universität, mittlerweile in Dresden. Und er ist auch Spezialist darin, Wissenschaft sehr verständlich und anschaulich zu erklären. Und das ist ja gar nicht so einfach, Herr Büker, denn gerade wenn wir über den Weltraum oder das Weltall reden, dann bewegen wir uns ja in Dimensionen, die größentechnisch kaum nachzuvollziehen sind. Wie sind Sie denn zu Beginn Ihres Studiums damit umgegangen?
Na, der Beginn des Studiums war halt erstmal ein relativ normales Physikstudium, wobei für mich schon von Anfang an klar war, dass die Astronomie und die Astrophysik den Großteil der Faszination ausmachen. Das heißt, wo viele Leute auch oft sagen, oh Gott, Physik. Mit dem All, mit den Sternen und den Planeten kann man dann doch wieder noch Faszination wecken, auch wenn ansonsten das Fach als sehr trocken gilt. Und so ging es mir tatsächlich auch im Studium, bei allem, was da anstrengend und aufwendig ist. Man muss viel mit großen Formeln hantieren, man schreibt sich einfach irgendwie die Finger wund, ganze Seiten voll mit Formelzeichen und Aufgaben und schwierigen Dingen und komplizierten Lösungen, die man finden muss. Aber es hat immer geholfen, mich darauf zu besinnen, dass die Astrophysik, die Astronomie, dass das dann irgendwann in Reichweite kommt. Inhaltlich in Reichweite, weil ich dann halt ein bisschen mehr davon verstehen kann, was die Forschung da macht. Und vor allem auch selber neue Dinge zu hören.
Sie haben jetzt auch ganze Seiten vollgeschrieben, nicht mit Formeln, sondern mit Worten und Buchstaben. Es ist ein Buch erschienen, das heißt, ich war noch niemals auf Saturn. Eine Reise durchs Universum. Und ich möchte einfach mal ein Beispiel nennen, das mir, glaube ich, gleich auf Seite 9 oder 10 die Augen geöffnet hat. Da geht es ums Radfahren. Da sagen Sie, wenn ich jetzt beispielsweise jeden Tag 10, 12 Kilometer Rad fahre zur Arbeit oder hin und zurück, dann ist das erstmal nicht so viel. Aber wenn wir denn jetzt in der Lage wären, das nach oben zu fahren, in den Himmel sozusagen, also oder in die Luft, dann wäre das ja schon ein ganz anderer Schnack. Da würden wir uns auf einmal in guter Gesellschaft mit Flugzeugen befinden wahrscheinlich.
Ganz genau, ganz genau. Die Distanzen, die man auf der Erde gewöhnt ist, die betragen halt so einige Kilometer. Die legt man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder Zug gerne mal zurück. und wie weit es eigentlich weg ist, wenn man sagt, ich bin jetzt im All. Wie hoch müsste man sein? Wie weit von der Erde weg, um zu sagen, ich bin jetzt im All? Das finde ich immer wieder eine überraschende Vorstellung, denn die internationale Raumstation beispielsweise, die ist ungefähr 400 Kilometer über dem Erdboden. Mhm. Und eine Strecke von 400 Kilometern kann man ja locker in Deutschland in ein paar Stunden zurücklegen. Und sich dann vorzustellen, so weit ist es auch ins All, zur Raumstation, nur eben nach oben, das ist tatsächlich ja, ein schöner Gedanke.
Also muss man erstmal festhalten, jede Unternehmung hat auch ihre eigenen Einheiten und mit Kilometern kommt man jetzt in der Astrophysik nicht so weit.
Ganz genau, da muss man sich relativ bald auf neue Distanzen einstellen. Also bis zum Mond ist es noch üblich, dass man sagt 400.000 Kilometer etwa, aber dann hört es eigentlich auf zwischen den Planeten, zur Sonne, zu anderen Planeten. Da kommt dann die astronomische Einheit ins Spiel. Das klingt schon so nach, komm, das ist so eine Riesenzahl, das ist eine astronomische Einheit. Die heißt tatsächlich so. Und die steht für ungefähr 150 Millionen Kilometer. Die ist dann sozusagen schön griffig, wenn wir über die Planeten im Sonnensystem reden. Zwischen Erde und Sonne ist es genau eine astronomische Einheit, das passt wunderbar. Zu den anderen Planeten sind es dann 3, 4, 5 bis raus, wo das Sonnensystem langsam endet, 50 bis 100 astronomische Einheiten.
Wir wollten unsere Hörer ja eigentlich auf eine Reise durchs Universum mitnehmen, aber lassen Sie uns doch erstmal einen Spaziergang im Park machen, denn das ist das Bild, auf das Sie im Buch zurückgreifen, um das Sonnensystem und eben diese Dimension zu erklären.
Genau, also die Idee, die ich gefunden hatte, war dann, wir verteilen Süßigkeiten im Park, so wie an Ostern, wenn man rumläuft und Schokolade sucht. Dabei können wir dann das Sonnensystem erforschen und die Sonne ist jetzt einfach eine große Skulptur in einem Park, so eine Kugel von 1-2 Metern Durchmesser. Wir laufen daneben rum und dann finden wir so kleine harte Zuckerperlen so ein paar Meter von der Sonne weg. Das ist dann zum Beispiel der Planet Merkur. Mhm. Und wir kommen an etwas größeren, immer noch harten Kaugummikugeln vorbei. Das sind der Planet Venus und die Erde. Die sind etwas härter. Und wenn wir dann schon so uns ein paar hundert Meter bewegen, dann liegt irgendwo so Puderzucker rum. Das ist der Asteroidengürtel, ganz kleine Körper, die so ganz weit verstreut sind. Und am Planeten Mars sind wir inzwischen auch vorbei. Und dann kommt Jupiter. Und Jupiter ist eine echte Ausnahmeerscheinung, wenn man sich so von der Sonne wegbewegt, weil das ist ein Gasplanet. Der ist riesengroß, wahnsinnig schwer. Und im Vergleich zu zum Beispiel der Erde als Kaugummikugel kann man sich Jupiter vorstellen wie ein riesengroßer Ball aus Zuckerwatte. Und innen drin ist der so wahnsinnig heiß, dass da geschmolzenes Karamell rumwabert. Und wiegt einige Kilogramm, ja, auch im Vergleich halt zu der Kaugummikugel Erde. Und wenn wir dann noch weiter rausgehen, dann finden wir hinten auch noch kältere Körper, die etwas schwerer sind. Da haben wir dann wieder Staub oder wir gehen so in Richtung Mozartkugel bei den kleineren Gasplaneten. Also da ist einiges los.
Lassen wir uns gleich weiter reisen auf unserer Reise durchs Universum. Sie haben gerade die erste Harfenistin im Weltraum gehört, sozusagen. Denn das war Becky Baxter mit Olux Beata. Und als die Discovery im Jahr 2000 in Cape Canaveral zu ihrem 100. Flug startete, da waren außer der Crew auch 2 CDs mit klassischer Musik an Bord. Bill MacArthur, der Leiter der Mission, hat eben für diese Premiere 2 Aufnahmen ausgewählt, unter anderem eben mit der Harfenistin Becky Baxter und eine CD mit einer Sammlung spanischer Tänze des Barocks, aus der wir später noch ein Stück hören wollen.
Ja, die CDs standen wahrscheinlich in starker Konkurrenz zu allen möglichen anderen Sachen, die man gern mit ins All nehmen würde, denn Astronauten haben auf solchen Flügen nur ein ganz kleines Kontingent, das nach Gewicht und Volumen gerechnet wird. Das heißt, man hat dann wenige Kilogramm für persönliche Gegenstände und er hat sich für Musik-CDs entschieden. Schöne Idee.
Heute ist der Astrophysiker Michael Büker zu Gast und wir befinden uns mit ihm inmitten einer Reise durchs Universum. Und wenn man von solchen Unternehmungen spricht, wenn wir eben ins All fliegen, dann hat mich beeindruckt in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, wie sehr da auch ja, Größenverhältnisse aufeinandertreffen und berechnet werden muss. Also, dass so ein Ding überhaupt in die Luft fliegen kann.
Man hat vor allem bei Raketen gibt es da dieses Henne-Ei-Problem sozusagen. Man muss das immer mit sich selbst in Beziehung bringen. Ich brauche ganz viel Treibstoff. Eine Rakete muss einfach wahnsinnig voll sein mit Treibstoff. Die wiegt selber einige Tonnen und dann kommen aber nochmal hunderte Tonnen nur Treibstoff dazu. Und je schneller ich ins All will und je weiter ich hinaus will, desto mehr Treibstoff brauche ich. Aber je mehr Treibstoff ich dabei habe, desto mehr weiteren Treibstoff brauche ich, weil der hat ja auch ein Gewicht. Mhm. Und dieses Problem ist von deutschen Physikern vor allem auch Anfang des 20. Jahrhunderts so mit der Raketengleichung und so behandelt worden. Da wurde dann der Grundstein dafür gelegt, dass man dann irgendwann später tatsächlich losgeflogen ist.
Dass die Erde keine Scheibe ist und wir uns um die Sonne drehen, das sollte ja jeder in der Schule lernen. Auch, dass die Sonne ein Stern ist. Und doch hat mich in Ihrem Buch einiges erschüttert, weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass ich so viele grundlegende Dinge gar nicht wusste? Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass es nicht nur mir so geht. Zum Beispiel, dass Pluto gar nicht mehr als Planet gilt, sondern mittlerweile als...
Als Zwergplanet. Ein großer Aufreger vor ziemlich genau 10 Jahren jetzt. Die Geschichte, da ist die Astronomie so ein bisschen vorgeschädigt, kann man sagen. Vor etwas über 150 Jahren hieß es schon mal, oh, wir haben einen neuen Planeten gefunden. Oh, noch einer und noch einer. Als die Teleskope immer besser wurden, hat man Körper, die man heute zum Asteroidengürtel zählt, als neue Planeten gefeiert. Da gab es dann auch einen 9., 10., 11. Planeten. Und irgendwann hat die Astronomie sich zusammengerauft und hat gesagt, hör mal, wir entdecken hier ständig neue. Wir können jetzt nicht einfach bis 50 Planeten hochgehen, das wäre ja albern. Und dann hat man sich entschieden, na gut, Planeten sind jetzt nur die ganz großen und die anderen, die sind so, die nennen wir dann Asteroiden damals. Und Pluto ist da so ein bisschen nochmal durchgeschlüpft durch dieses neue Netz. Pluto hielt man damals für sehr viel größer, wurde in den Anfang der 30er Jahre entdeckt und hat sich dann auch im Laufe der Zeit rausgestellt, der ist einiges kleiner, als wir dachten. Vor allem hat er noch einen Haufen Nachbarn, die so ähnlich groß sind wie er. Also müssen wir nochmal wieder einen Schnitt machen und sagen, Planeten sind jetzt wirklich nur die richtig großen, die auch ihre Nachbarschaft freigeräumt haben mit ihrer Schwerkraft. Da ist Pluto dann hinten runtergefallen und das fanden viele Leute sehr schade. Man hat sich vorgestellt, oh, jetzt ist Pluto da draußen ganz einsam, gehört nicht mehr zur Planetenfamilie. Aber als Trost sozusagen, im Jahr Ende 2015 ist zum ersten Mal eine Raumsonde an Pluto vorbeigeflogen. Das heißt, Gesellschaft hat er dann doch gehabt.
Ein anderes Phänomen, was mir durchs Lesen Ihres Buches bewusst geworden ist, dass wenn ich die Milchstraße sehe, sie gar nicht anschaue, sondern mich in ihrem Inneren umschaue, weil wir nämlich selbst Teil der Milchstraße sind.
Genau, ja. da gibt's dann immer ganz schön, wenn das so illustriert wird, so wie sieht unsere Galaxie eigentlich aus? Dann sieht man so ein Foto von der ganzen Galaxie von außen.
Ja.
Und dann finde ich, ist es ein lustiger Gedanke, sich bewusst zu machen, wenn das unsere Galaxie von außen ist, wer soll denn das Foto gemacht haben? Wir sind noch nie über unser Sonnensystem hinausgeflogen. Das heißt, wir könnten das nicht von außen, genauso wenig wie ich jetzt, wo wir hier im Studio sitzen, das ganze NDR-Gelände von außen fotografieren könnte. Wir sind einfach drin.
Also ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, als ich Ihr Buch gelesen habe. Zum Beispiel auch bei Vorstellungen, wie macht man denn so ein Foto von außen von einer Galaxie? Oder wie, es sind da natürlich Modelle, aber wie stellt man sich das vor? Und irgendwie komme ich immer an einem Punkt, wo ich dann wie vor so eine Wand laufe. So, ich kann mir das nicht vorstellen.
Richtig, richtig. Als Astrophysiker, als Physiker, man gewöhnt sich an die Größenordnung. So wie jeder und jede im eigenen Berufsfeld sich daran gewöhnt, mit Begriffen zu hantieren. Nehmen wir, weiß ich nicht, Lokführer, die kennen alles in- und auswendig, was die Signale machen. Oder Friseure können zwischen 12 verschiedenen Scheren unterscheiden, wo ich keine Ahnung von hätte. Und als Astrophysiker sagt man halt, ja, hier ein Lichtjahr, da 1000 Lichtjahre, hier haben wir ein paar astronomische Einheiten. Man gewöhnt sich dran, damit umzugehen, aber wenn man ganz ehrlich ist und in sich geht, das sind immer Dimensionen, die einen auch umhauen können. Das heißt, auch gestandene Professorinnen und Professoren, die gerade eine Vorlesung über Astronomie halten, wenn die einen Moment innehalten und sagen, alter Schwede, 1000 Lichtjahre, kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach so.
Wie kommt es eigentlich, dass Sie Astrophysiker geworden sind? Seit wann interessieren Sie sich dafür?
Also Weltraum war schon immer eine der ganz großen Faszinationen. Mir ging es wie vielen Jungs, dass ich Dinosaurier toll fand und Raketen und Astronauten. Relativ bald war dann klar, dass meine körperliche Kondition mich nicht so ganz zum Top-Athleten und damit Astronauten auszeichnen würde. Und dann war einfach die Raumfahrt und die Physik und die Technik, die dahinter steckt, das war einfach ein toller Weg, dieser Sache trotzdem nahe zu kommen. Und ich hatte beim Start der ExoMars-Mission zum Beispiel vor einigen Monaten, hatte ich die Chance, im Kontrollzentrum in Darmstadt zu Gast zu sein als Reporter. Dort habe ich dann auf die Kontrollzentren, auf diese Anzeigen geschaut und diese ganzen Monitore und habe mich daran erinnert, yo, vor etlichen Jahren hast du dir gedacht, da im Kontrollzentrum zu sein und mal ein Knöpfchen zu drücken, dann wärst du der glücklichste Mensch der Welt. Und nun stand ich daneben als Reporter. Das war ziemlich nah dran, hat toll geklappt.
Unser Sonnensystem ist ja das eine, aber dahinter oder drumherum, da geht es ja irgendwie erst richtig los mit den verrückten Dingen, mit Sternen, schwarzen Löchern. Wie nähert man sich dem? Wie untersucht man wissenschaftlich so ein endloses und weit entferntes Forschungsgebiet?
Das Tolle an der Astronomie ist, dass man die Dinge nur untersuchen kann, indem man sie anschaut, indem man guckt, was davon kommt. Man muss sich das so vorstellen, als wären alle Zoologen der Welt immer nur mit dem Fernglas unterwegs und könnten sich keinem Tier jemals auf mehr als 100 Meter nähern. Das wäre ein ganz schön mühsames Geschäft. Und in der Astronomie ist es tatsächlich so. Andere Sterne, schwarze Löcher und was wir da alles für Phänomene haben, die sind allesamt so weit weit weg, dass wir nicht mal eine Kamera in die Nähe schicken können. Wir müssten hunderte Jahre warten, bis bei irgendeinem Stern zum Beispiel eine Sonde von uns angekommen wäre und uns Daten zurückgeschickt hätte.
Weil sie so weit weg ist. Und genau. Man einfach, auch das ist ja nochmal eine Dimension, die einem gar nicht bewusst ist. Man denkt, man schickt so eine Sonde weg und dann kommt sie irgendwann wieder. Aber wie lange das dauert, genau, bis man dort ankommt.
Genau, wenn wir zum nächsten Stern fliegen wollten, ernsthaft mit Geräten, müsste man sich schon Gedanken machen, ob diejenigen, die die Sonde jetzt entwerfen, überhaupt noch am Leben wären, wenn denn die Daten ankämen. Bei so Missionen wie zum Beispiel der New Horizons-Sonde, die zum Pluto geflogen ist, das hat sich alles innerhalb von, naja, mit Design zusammen, sagen wir mal 20 Jahren abgespielt. Das kann auch schon ein Berufsleben umspannen. Und weiter draußen eben noch viel längere Zeiten. Und deswegen ist es spannend, sich bewusst zu machen, dass die Astronomie nur gucken kann. Nur gucken, nicht anfassen ist das Motto. Wir schauen, was für Licht, was für Teilchen, was für Strahlung aus dem All überall kommen und schließen dann anhand dessen, was wir da sammeln und auffangen darauf, was da draußen so los ist. Das finde ich einen spannenden Gedanken.
Musik aus dem Stanley Kubrick-Film 2001, Odyssee durch den Weltraum. Herr Büger, wie steht es eigentlich um Science-Fiction in Literatur und Film? Können wir dadurch auch was lernen über den Weltraum oder ist das alles maßlos übertrieben?
Das ist natürlich übertrieben, aber das gehört zum Geschäft und ich glaube, dass die Menschheit schon wahnsinnig viel daraus gelernt hat, dass Science-Fiction-Autorinnen und Autoren einfach mal was Verrücktes denken und einfach mal von einem Ausgangspunkt, der vielleicht fantastisch wirkt, aber eine stringente und logische Geschichte erzählen. Science-Fiction nimmt sich zwar eine fantastische Voraussetzung, aber das ist dann der Science-Teil, also der wissenschaftliche Charakter. Von da an wird stringent erzählt. Das heißt, man sagt vielleicht wie in Star Trek, angenommen, wir hätten große Raumschiffe und könnten damit schneller fliegen als das Licht. Was würde das für die Gesellschaft bedeuten? Was würde das für unseren Entdeckerdrang bedeuten? Was würde das für Konflikte bedeuten, die Menschen untereinander austragen? Da fließt die Science-Fiction oft auch dann tatsächlich in die Raumfahrt und Forschung mit ein. Beispielsweise, wenn jetzt viel darüber geredet wird, dass Menschen zum Mars fliegen in absehbarer Zeit, dass überlegt wird, ob man auf so lange Reisen nicht zum Beispiel Ehepaare schicken sollte. Weil die Stabilität einer langen Partnerschaft, wo sich die Leute gut kennen, verstehen, auch aushalten können, vielleicht besser funktioniert als ja, Männer, die sich sozusagen in der Ausbildung kennenlernen und dann zusammen einen Job machen. All diese Gedanken, die muss man mal durchgesponnen haben, um dann auch darauf vorbereitet zu sein, dass man in der Realität solchen Situationen vielleicht näher kommt. Was ich finde, dass tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt, vielleicht auch in der Wahrnehmung, ist, dass auch in der echten Wissenschaft und in der Physik und Astronomie sich richtig gehende Dramen abspielen. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem Professor, der konnte mit einem wissenschaftlichen Vorschlag das Hubble Space Teleskop benutzen. Ein Weltraumteleskop, was auf einem Satelliten montiert ist. Eine der beliebtesten und leistungsfähigsten Maschinen der Astronomie. Er wollte damit ein Objekt beobachten, hat dann diese Zeit genehmigt bekommen, hat die Beobachtung durchgeführt und dann festgestellt, eigentlich sind das zwei Objekte und wir haben genau dazwischen gemessen. Also haben wir eigentlich gar nichts gemessen. Das ist ja der Wahnsinn. Wie gesagt, eine der teuersten Maschinen überhaupt. Ihm sind einige Minuten Messzeit zugesprochen worden, was man jahrelang beantragen muss. Und dann, ja, doof, wir haben daneben geguckt.
Oh oh.
Solche Geschichten gibt es einfach überall, wenn man sich in der Wissenschaft umschaut. Und das ist einfach auch spannend.
Sie sagen in Ihrem Buch ja auch immer wieder, es ist die einzige Wissenschaft, wo man sich gut und gerne mal um ein paar Millionen Kilometer verschätzen kann. Ist egal, man liegt immer noch halbwegs richtig.
Das ist genau, auch unter anderen Physikern ist das sozusagen der Running Gag. So die Astronomen, ja, eigentlich, ich habe hier eine Zahl gemessen und dann später stellt sich raus, eigentlich ist sie 100-mal größer, aber war ja gut genug so als Messergebnis.
Sie sind auch Science Slammer, also jemand, der sich auf die Bühne stellt und versucht, seine Wissenschaft zu erklären. Wie ein Poetry Slam eben, nur nicht mit Literatur. Und Sie sind 2014 Publikumssieger beim Bundesentscheid des Fame Labs, einem internationalen Präsentationswettbewerb für Naturwissenschaften geworden. Wir hören mal kurz rein, wie das klingt, wenn Sie da so auf der Bühne stehen.
Also, können Dinge entstehen oder sind Dinge nachgewiesen, wenn wir sie einmal gesehen haben? Natürlich nicht automatisch. Ich will das mal mit einem einfacheren Bild anschaulich machen. Angenommen, ich laufe durch die Stadt und jemand lächelt mich an. Dann denke ich mir, oh, schön. Guter Tag. Und wenn mich dann noch ein paar Leute anlächeln, dann denke ich mir, Mensch, voll gut. Aber irgendwann werde ich misstrauisch, weil das könnte ja durchaus auch einen Grund haben, der mir nicht bewusst ist. Und dann kann ich nachrechnen, weil als Physiker ist es das, wie ich die Probleme angehe. Warum haben mich die ganzen Leute angelächelt? Ich muss eine Theorie entwickeln. Und die Theorie könnte zum Beispiel lauten, ich sehe nicht aus, wie ich immer aussehe, sondern irgendwie viel schärfer.
Das war jetzt schon eine Weile her, das war ein Ausschnitt aus einem Hamburger Science Slam 2013. auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wie Ihre Psychologin klinge, aber wann und wie hat das denn angefangen, dass Sie sich mit Ihrer Wissenschaft auf die Bühne gestellt haben?
Also ich habe schon immer gerne und viel erzählt über Sachen, die ich selber spannend finde. Das wissen meine Eltern zur Genüge. Irgendwann über Physik zu sprechen ist halt, wie gesagt, eigentlich nicht so sehr beliebt. Aber mir hat es so viel Spaß gemacht, die Dinge weiterzuerzählen, die ich auch selber gelernt habe. Und dann habe ich festgestellt, naja, über Raumfahrt oder so oder auch Teilchenphysik, als das Higgs-Teilchen vor einer Weile ein sehr heißes Thema war, da hören die Leute dann doch manchmal ganz gerne zu. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich bei uns hier in Hamburg am Forschungszentrum DESI, wo ich auch eine Weile auf dem Gelände gearbeitet habe, an meiner Diplomarbeit, angefangen habe, Besucherführungen zu geben. Und dabei habe ich einfach festgestellt, dass mir das liegt, dass mir das Freude macht, den Leuten das zu vermitteln. Und dann kam eins aufs andere. Ich habe dann geschaut, Mensch, gibt es da nicht auch Wettbewerbe? Bin dann auf FameLab gestoßen. Science Slam ist mir auch begegnet. Und es ist eine seltene Kombination. Jemand, der Wissenschaftler wird und sich mit Physik beschäftigt und dann auch noch gerne redet und dann auch noch vor vielen Leuten, da habe ich so meine Lücke gefunden.
Sonst sind Wissenschaften ja eher so ein Bereich, wo ein hoher Konkurrenzdruck auch herrscht unter den verschiedenen Wissenschaftlern. Eine Theorie versucht, die andere auszustechen bzw. zu widerlegen. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich hatte beim Lesen Ihres Buches den Eindruck, dass in der Astrophysik das anders ist, dass man mehr eine Gemeinschaft ist und an einem Strang zieht, um Sachen rauszufinden.
Es geht im Vergleich zu anderen Bereichen in der Astrophysik kooperativer zu. Es gibt neben dem wissenschaftlichen sozusagen Wettstreit der Ideen, der ja auch so richtig das hohe Ideal zeigt, gibt es leider auch den sehr menschlichen Wettstreit zwischen Geldmitteln, die bewilligt werden, Leuten, die sich nicht leiden können, Labore, die gern besser wären als andere Labore. Das gibt es alles natürlich in der Wissenschaft, aber tatsächlich die Astrophysik beispielsweise, da werden schon seit langer Zeit die Veröffentlichungen sofort kostenfrei geteilt. Die sind dann im Internet schon seit Jahrzehnten tatsächlich im Internet nachzulesen und das ist eine Besonderheit, das findet man zum Beispiel in der Medizin überhaupt nicht. Da müssen dann teure Fachzeitschriften abonniert werden, wenn man an den Forschungsergebnissen dranbleiben will. Und natürlich geht Raumfahrt auch nur im gemeinsamen Konzert, wenn man wirklich ganz große Dinge erreichen will. Die NASA, die amerikanische Raumfahrtagentur und die ESA, die europäische, die arbeiten zum Beispiel bei etlichen Projekten zusammen. Die Dinge sind so teuer und so aufwendig, dass man als ein Land alleine oder auch nur als ein Kontinent alleine nicht so weit kommt, wie wenn man sich zusammentut. Und das spiegelt sich dann tatsächlich da wieder.
Und auch eine Wissenschaft, in der sich in frühen Jahren schon ungewöhnlich viel Frauen verdient gemacht haben?
Ich habe mir Mühe gegeben, sie herauszuheben. Ja, danke. Das war mir auch tatsächlich ein Anliegen. Es ist leider in den Naturwissenschaften immer noch so und war schon immer so, dass Frauen weniger Anerkennung bekommen, als ihnen tatsächlich zusteht an einigen Stellen. Zum Beispiel das Beispiel von Jocelyn Bell Burnell, die die ersten Neutronensterne jemals gemessen hat, aber der Nobelpreis ging an ihre männlichen Kollegen. Und so gibt es einige Beispiele, wo aber Frauen auch tatsächlich was geleistet haben. Und ich dachte mir, die kann man ja mal hervorkehren. Und mir ist es vor allem wichtig, dieses Bild von Rechnen und Physik und Wissenschaft, das ist nichts für Frauen. Regt mich furchtbar auf, finde ich wahnsinnig falsch und möchte ich auch unbedingt was dagegen machen.
Und wie steht's da aktuell im Wissenschaftsbereich? Also in der Physik und Astrophysik, haben Sie viele weibliche Kolleginnen?
Es ist vor allem in den letzten 10 Jahren besser geworden. Als ich angefangen habe, 2006 Physik zu studieren, da waren es so 15-20%, würde ich sagen, Frauenanteil, die angefangen haben. Und dann habe ich über die darauffolgenden Jahre auch so ein bisschen begleitet, wer anfängt, auch die Erstsemester so ein bisschen ins Studium reinbegleitet. Und dabei ist der Anteil von Frauen, die anfangen, Physik zu studieren, auf 30-40% gestiegen. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Große Schwierigkeiten bestehen immer noch da, wo Arbeitsverträge zum Beispiel schlecht dafür geeignet sind, dass man eine Familie gründen will. Und dann ist die Frau halt traditionell eher in der Rolle, sich um das Kind zu kümmern, weil der Mann muss ja auf Arbeit. Dann hat man Schwierigkeiten, läuft der befristete Vertrag jetzt aus? Kann ich überhaupt Elternzeit nehmen als junge Wissenschaftlerin? Das sind noch große Baustellen, aber da ist auf jeden Fall was in Bewegung und das ist auch gut so, weil wird Zeit.
Das ist schön. Das folgende Lied heißt leider trotzdem nicht Little Girl in a Spacesuit, aber Little Boy in a Spacesuit und kommt von Nils Frahm. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und heute zu Gast ist der Astrophysiker Michael Büker und er ist auch Wissenschaftsjournalist und Autor. Vor kurzem ist sein Buch erschienen, Ich war noch niemals auf Saturn, eine Reise durchs Universum. Und ihr Buch ist deshalb so wunderbar, weil es einen mitnimmt in ein Forschungsgebiet, bei dem man sonst vielleicht sofort sagen würde, oh Gott, das verstehe ich eh nicht, das ist mir viel zu kompliziert, da habe ich nichts mit am Hut. Und dann merkt man aber beim Lesen, ah, okay, doch, das kann ich doch verstehen. Und trotzdem, ich sage es ganz ehrlich, an manchen Stellen bin ich einfach ausgestiegen. Da haben sie mich irgendwie verloren. Irgendwo zwischen Zwergstern, Supernova, Bogenlichtmessung und dem Versuch, mir Einsteins Relativitätstheorie zu erklären. Einerseits ist es bloße Physik und Chemie und andererseits dermaßen abstrakt und nicht zu greifen, dass ich mich gefragt habe, wie machen Sie das eigentlich? Wie schaffen Sie es, sich damit zu befassen und nicht verrückt zu werden?
Die Physik hat ganz stark den Charakter, dass man große, schwierige, zusammenhängende Probleme auf kleinere Einheiten sozusagen runterbricht. Wenn man jetzt sagt, wie fliegen wir zu einem anderen Planeten? Denkt man so, oh Gott, wie soll man das denn überhaupt lösen? Naja gut, gucken wir erstmal, wie kreisen die denn überhaupt durchs All? Was brauche ich denn überhaupt, um eine Rakete zu bauen? Wenn die Rakete dann losgeflogen ist, dann muss die irgendwie gesteuert werden. Da könnten wir ja einen Computer reinstecken. Was für ein Computer müsste das denn sein? Man bricht alles runter auf so kleinere Einheiten, auf so kleinere, greifbarere Probleme und Modelle, vor allem in der Physik. Dann wird es wieder handhabbarer. Ein Modell ist immer zu einfach, um tatsächlich die Realität zu beschreiben. Es gibt den alten Witz, wenn ein Physiker gebeten wird, eine Kuh zu beschreiben, dann sagt er erstmal, jawohl, eine Kuh ist eine Kugel mit einem Meter Durchmesser, die in alle Richtungen gleichmäßig Milch abgibt. Und so arbeitet der Physiker. Und dann irgendwann sagt man, okay, Moment, nee, eigentlich fließt die Milch nur in eine Richtung und eigentlich sind da sogar noch Beine dran und eigentlich ist vorne und hinten an der Kuh. Und dann irgendwann ist man da, wo man tatsächlich eine Kuh beschrieben hat. Aber das so zusammenzusetzen aus einzelnen Problemen, das ist die Herangehensweise und das finde ich auch ganz spannend.
Etwas, an das ich auch oder an dem ich auch gescheitert bin, ist die Frage, was ist eigentlich Licht?
Licht ist, verhält sich wie Welle und Teilchen zugleich. Licht trägt einen Impuls, also Licht könnte was bewegen, Licht trägt aber vor allem Energie. Das war tatsächlich, da muss sich niemand schämen, wenn man das kompliziert findet, das war der Gegenstand von Einsteins großer Arbeit zur Natur des Lichts. Also ein großer Teil des Nobelpreises, der an Albert Einstein verliehen wurde, ging gar nicht mal nur um die Relativitätstheorie, von der man am meisten hört, sondern seine Untersuchung zum Charakter des Lichts. Licht ist einfach ein wahnsinnig kompliziertes Phänomen und am besten fährt man, wenn man sich anguckt, was es im Einzelnen kann. Licht kann im Einzelnen zum Beispiel was hell machen. Licht kann Informationen übertragen, wenn es blinkt oder wenn es in Form von Radiowellen mit einer anderen Energie sich durch den Raum ausbreitet. Also ja, Licht ist eine krasse Erscheinung.
Ja, und wenn wir jetzt auf das Bild mit der Kuh zurückgehen, dann würde ich sagen, Licht ist das, was oben aus der Decke, aus der Lampe rauskommt.
Genau, ist doch schon mal eine gute Näherung.
Heute haben wir ja alle mögliche Technik, aber wesentliche Erkenntnisse über unser Sonnensystem, über die Planeten gab es ja bereits in der Antike. Wie war das denn möglich?
Da hatten die Leute einfach, ist meine Vorstellung immer, die Leute hatten einfach wahnsinnig viel Geduld und wahnsinnig viel Zeit, sich das alles anzuschauen. Es wurde zum Beispiel gemessen, damals schon in der Antike, wie lange die Sonne braucht, um unterzugehen. Das heißt, man guckt, wann berührt der unterste Rand der Sonne genau den Horizont. Und dann sitzt man so lange, bis der letzte Rand wieder verschwunden ist. Das kann ich mir noch einigermaßen vorstellen. Ja, das ist eine Sache von ein paar Minuten. Aber dann sind die auch noch hingegangen, haben die Sterne gezählt, haben sich angeguckt, je nachdem, welchen Monat wir gerade haben, sind die Sternbilder woanders. Wenn ich mich genau hier hinstelle und gucke an dem Felsen vorbei in den Himmel, dann sehe ich jeden März den gleichen Stern, aber im Juni sehe ich einen anderen. Die sind da einfach mit wahnsinnig viel Geduld und scharfer Beobachtung rangegangen. Also auch ohne Teleskope und so war da schon einiges möglich.
In einem ihrer Science-Slam-Vorträge, die ich mir auf YouTube angeschaut habe, habe ich gelernt, dass man Physiker fragen kann, was sie an gewissen Tagen gemacht haben. Deshalb frage ich Sie jetzt mal, was haben Sie denn am 19. Oktober dieses Jahr um 16.42 Uhr gemacht?
Da saß ich vorm Rechner und habe in meiner Eigenschaft als Reporter über die Landung der ExoMars-Mission berichtet, die ja die erste erfolgreiche Landung von der europäischen und russischen Raumfahrtagentur auf dem Mars werden sollte. Das hat nicht so ganz geklappt. Aber was es auch zu beobachten gab zur gleichen Zeit, war natürlich, dass ein Orbiter, ein Raumschiff, das jetzt um den Mars kreist, nämlich der sogenannte Trace Gas Orbiter, den zweiten, wenn man so will, wissenschaftlichen Außenposten Europas am Mars bildet. Denn wir haben da schon eine andere Sonde, die heißt Mars Express. Die ist vor über 10 Jahren dort angekommen und um den Mars kann man so richtig beobachten, dass sich so eine richtige Art Netzwerk, dass da auch richtig kooperiert wird. Die Landung, die leider missglückt ist, da wurde dann später die Landestelle auch von einer NASA-Sonde fotografiert. Mhm. Das heißt, die verschiedenen Raumfahrtagenturen haben da verschiedene Sonden unterwegs und die beobachten und helfen sich auch gegenseitig, finde ich einen tollen Gedanken.
Was bedeutet so ein Moment, wo eine Mission scheitert für die Forschergemeinschaft? Also was sind das für Momente? So viel Forschung reingeflossen, so viel Geld und dann alles für die Katz?
Es war diesmal gar nicht alles für die Katz. Da hat man aus vergangenen Unglücken tatsächlich gelernt. 2003, als Mars Express angekommen ist, gab es auch einen Lander, der auf dem Mars aufsetzen sollte. Der hieß Beagle 2 und der ist auch gecrashed. Das hat nicht funktioniert und man wusste überhaupt nicht, warum. Man wusste nicht mal, wo der liegt. Das war ein großer Rückschlag. Zum anderen, die Sonde Mars Express, die gleichzeitig ankam, die macht heute auch nach 13 Jahren noch tolle Wissenschaft. Das heißt, ein Teil der Mission hat funktioniert. Und das ist auch was Wichtiges, was man sich in der Raumfahrt immer vornimmt. Wenn eine Sache schief geht, dann ist wenigstens hoffentlich nicht alles verloren, sondern wir haben dann noch was anderes, was uns auch einen Wert hat. Aber diesmal, nachdem man damals die Erfahrung gemacht hatte, die Sonde crasht und wir wissen nicht warum, hat man ganz viele Sensoren, eine Live-Übertragung der Daten sozusagen mit eingebaut von vornherein und wusste deswegen heute genau, woran es auch gelegen hat. Die Raketen haben nicht richtig gezündet, der Fallschirm hat sich nicht richtig verhalten, vermutlich war es ein Softwarefehler. Das heißt, man hat gelernt, warum es gecrashed ist und dann kann man es beim nächsten Mal besser machen. Das ist für 2020 angesetzt, dass die ESA und Roskosmos zusammen wieder eine Sonde absetzen. Also so ein Rückschlag ist natürlich enttäuschend, aber man hat dafür gesorgt, dass man trotzdem was gelernt hat.
Es gab ja die Zeiten von Albert Einstein oder Newton, wo bahnbrechende Theorien entstanden sind, die wir heute auch in den Schulen unterrichten. Und Sie sprechen in Ihrem Buch auch von einem Foto, glaube ich, von einer Fachtagung, das es gibt, bei der alle möglichen großen Wissenschaftler zusammenkamen. War das so die Blütezeit der Wissenschaft? Und wenn ja, wo stehen wir dann jetzt?
Die Solvay-Konferenz. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an das Foto denke. Da sitzen Leute wie Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger und Paul Dirac und Albert Einstein. Die sitzen da nebeneinander. Marie Curie war auch am Start. Es war eine Zeit, in der sich die Physik grundlegend verändert hat. Es war ein Schock für die Physik. 10, 20 Jahre vorher war man der Meinung, wir haben das jetzt alles einigermaßen verstanden. Wir haben jetzt Dampfapparate, wir haben Strom, wir können jetzt Licht machen und Magnetfelder haben wir auch schon mal durchgerechnet. Es herrschte so ein bisschen der Geist vor, die Physik ist jetzt fertig, wir haben das jetzt. Und dann kamen zwei riesengroße Erschütterungen, die alles umgeworfen haben. Das eine war die Relativitätstheorie und das andere war die Quantenmechanik. Und diese Leute, die zu genau dieser Zeit, Anfang, Mitte der 20er Jahre, auf diesen Konferenzen zusammensaßen, das waren im Prinzip Krisensitzungen. Ständig wird was Neues entdeckt, man hat sich drüber gestritten, wie das zu interpretieren ist, wer was rausgefunden hat, wie man das alles überprüfen kann. Und die Physik hat sich im guten Sinne niemals von diesem Schock erholt. Die Physik ist danach dauerhaft zurückhaltender geworden, zögerlicher, vorsichtiger. Und es ist sozusagen ein Markenzeichen von Physikerinnen und Physikern immer zu sagen, nach dem, was wir heute wissen, ist es wahrscheinlich so, aber es könnte nächste Woche ganz anders aussehen und das finde ich auch irgendwie sympathisch.
Können Sie irgendwie einschätzen, ob wir vor dem nächsten Umbruch stehen oder gibt es was, von dem Sie hoffen, dass Sie es miterleben werden wissenschaftlich?
Es wird quasi schon seit 20, 30 Jahren jetzt der Atem angehalten, dass zum Beispiel die Teilchenphysik eine Revolution erlebt. Die Entdeckung des Higgs-Teilchens im Jahr 2012 war eine sehr gefeierte Entdeckung, aber sie war eigentlich keine Überraschung. Es war das, was man erwartet hat von der Teilchenphysik. Und dass tatsächlich eine Überraschung kommt, dafür bauen wir die ganzen großen Maschinen, um Teilchen zu finden, mit denen niemand rechnet. Das ist also ein Bereich, wo ganz viele davon ausgehen, dass ich da nochmal grundlegend was tun könnte und vielleicht, das ist dann schon eher noch sozusagen fantastischer, vielleicht noch ein bisschen weiter weg, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, dahinter zu schauen, warum ist die Quantenphysik so komisch? Warum sind das so abgefahrene Gesetze? Wie kommt es zustande? Aber das reicht schon fast bis in die Philosophie rein, weil man sich fragt, wie gewinnen Menschen Erkenntnisse? Wie kann man sowas rausfinden? Also die nächste Überraschung könnte in der Nähe sein. Gibt so ein paar Gebiete, wo man damit rechnen kann, aber man weiß nie. Das haben Überraschungen so an sich.
Philosophischen Teil gibt es auch am Ende Ihres Buches, darüber wollen wir gleich reden. Espanoletas, ebenfalls Musik, die mit an Bord war, als die Discovery zu ihrem 100. Flug startete von Cape Canaveral im Jahr 2000. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Zu Gast ist heute der Astrophysiker Michael Büker. Er hat ein Buch geschrieben, es heißt Ich war noch niemals auf Saturn, ist im Ullstein Verlag erschienen. Und Herr Büker, eines, was Ihr Buch in mir ausgelöst hat, ist nicht nur, dass ich unheimlich viel dazugelernt habe und viel gestaunt und begeistert war, sondern auch so eine gewisse Demut, die irgendwie stattgefunden hat, angesichts der unfassbaren Dimensionen. Da ist doch alles, was wir Menschen hier auf der Erde veranstalten, so klein und bedeutungslos, oder?
Das hat auch tatsächlich in die Wissenschaft schon mal Eingang gefunden, dieses Gefühl, als die Voyager-Sonden dabei waren, das Sonnensystem zu verlassen. Da hat der Autor Carl Sagan, einer der ganz Großen der Astronomie und auch darin, Astronomie zu vermitteln, der hat bei der NASA durchgesetzt, dass die Sonde sich einmal umdrehen soll und ein Foto Richtung Erde. Und dann war das so ein verrauschtes Bild, man sah nicht allzu viel, es war irgendwie von Farben durchzogen. Und dann konnte man irgendwann eindeutig identifizieren, da ist ein kleiner leuchtender Punkt, das ist die Erde. Und die Erde ist nur ein Punkt. Und dieses Gefühl, das beschreiben auch Astronautinnen und Astronauten oft, die kommen nicht ganz so weit weg, dass man die Erde nur als Punkt sähe, aber sie sehen die Erde trotzdem von außen. Und das löst oft ein Gefühl davon aus mit, Mensch, Alter, wir sitzen alle auf diesem Ball und drumherum ist nix. Da kann man nicht leben. Und warum kommen wir nicht einfach klar? Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat sogar die Auswirkungen von Kriegshandlungen aus dem All fotografiert. Er hat Rauchsäulen in Kriegsgebieten dann auf einem Foto aus dem Orbit aufgenommen und meinte, das fühlte sich wahnsinnig falsch an, dass das überhaupt passiert, wenn man von außen sieht, dass wir alle Menschen da auf einem Haufen sitzen. Und da, glaube ich, hoffe ich auch, dass die Astronomie einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Leute sich dessen auch einfach mal mehr bewusst werden. Die Menschheit gehört zusammen, wir haben den gleichen Heimatplaneten und man kann ja wohl einfach miteinander auskommen, oder?
Wie gehen Sie damit um? Wären Sie nicht zum Zyniker, wenn Sie an Weltpolitik oder auch Geschichte denken?
Ich habe es mal eine Weile mit Kommunalpolitik versucht, das mache ich nicht mehr. Also ich suche mir sozusagen die Ecken, wo ich Spaß habe. Ne? Und auch natürlich findet man in der Raumfahrt und in der Forschungspolitik gibt es auch Grund zur Frustration, wenn für Missionen plötzlich kein Geld mehr da ist oder wenn es heißt, da fliegen wir jetzt nicht hin, weil den Missionspartner, die mögen wir jetzt nicht mehr. Zum Glück äußert sich das zurzeit gar nicht so stark, wie man befürchten könnte. Zum Beispiel die Kooperation zwischen der europäischen und der russischen Raumfahrtagentur. Die Wissenschaft arbeitet weiter zusammen und die Wissenschaftler wollen auch weiter zusammenarbeiten. Ja, man muss da, glaube ich, so ein bisschen Hoffnung und Optimismus sich einfach bewahren.
Sind Sie eigentlich gläubig?
Nee, ich sehe mich nicht als gläubigen Menschen. Ich denke, dass die Menschheit sich irgendwie zusammenraufen muss. Dass es an uns liegt, zu gestalten, dass das, was wir hier haben, das Leben, das ist das, womit wir umgehen müssen. Damit kann man sich so ein bisschen alleingelassen fühlen, aber ich finde, das ist die Interpretation, mit der ich gut leben kann und die, glaube ich, auch dazu führen kann, dass man sagt, wie gesagt, wir hier auf der Erde, wir sollen uns auch mal zusammenraufen.
Nun komme ich mit einer sehr zynischen Frage, wozu denn das Ganze? Das Verglühen der Sonne, das wird uns ja hier auf der Erde in nicht absehbarer Zeit, es sind Milliarden Jahre hin, aber es wird es so ungemütlich machen irgendwann, dass der Mensch ja eh keine Chance hat. Wozu also alles erforschen?
Ja, warum ist man vom Baum geklettert? Ne? Warum ist man auf einen anderen Kontinent gesegelt? Es liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, wissen zu wollen, was woanders los ist. Sich von den Geschichten und Vorstellungen faszinieren zu lassen, wie es woanders aussieht. Und dann ist man irgendwann halt mit der Erde, weil wir sind, weiß Gott, nicht fertig mit der Erde, aber der Weltraum hat sich eben auch eröffnet. Und dann kann man dahin fliegen. Also ich glaube, es liegt im Wesen des Menschen, das wissen zu wollen. Aber es ist eine spannende Frage, ob die Menschheit eine ganz, ganz dauerhaft gesehene Zukunft hat. Vielleicht kommt auch ein Meteorit, der wie den meisten Dinosauriern dann den Garaus gemacht hat und dann hat die Menschheit keine Chance mehr. Vielleicht gibt es das ja sogar oft im Weltall, dass eine Zivilisation sich entwickelt und dann ist sie halt wieder weg. Das finde ich einen der schönsten Begriffe, um das zu beschreiben, dass es ein Aufblitzen intelligenten Lebens an vielen verschiedenen Stellen gibt und das ist dann halt aber auch wieder vorbei. Und wir, weiß ich nicht, wir können halt nur gucken, was finden wir raus, finden wir vielleicht noch wen anders oder nicht. Weiß nicht, wir sind schon mal da, dann gucken wir uns doch um.
Diese Frage widmen Sie ja auch das letzte Kapitel Ihres Buchs und das trägt den schönen Titel Wo sind eigentlich alle anderen?
Genau.
Da geht es eben genau darum, wo es denn doch nun uns gibt und wo das Universum so groß ist. Da wäre es doch wirklich absurd zu glauben, dass wir die Einzigen hier sind.
Ganz genau. Eine große Platzverschwendung heißt es in dem Film Contact, auch basierend auf einem Buch von Carl Sagan. Wo sind die anderen? Und diese Frage hat der Physiker Enrico Fermi mal gestellt, beim Mittagessen, wie man sich erzählt. Er sagt, Mensch, auf der Erde hat sich Leben entwickelt und es gibt wahnsinnig viele andere Planeten. Warum entwickelt sich nicht auf den anderen Planeten auch überall Leben? Oder wenn es passiert, warum kriegen wir nichts davon mit? Das ist eine offene Frage und da kann man sich tatsächlich wahnsinnig viele schöne philosophische auch Gedanken drüber machen. Sind wir die Einzigen? Sind wir es nicht? Wo sind alle anderen? Hat Spaß gemacht, das aufzuschreiben, ja.
Wenn Sie nun Lust bekommen haben, mit Michael Büker auf eine Reise durchs Universum zu gehen, dann sei Ihnen sein Buch ans Herz gelegt. Das heißt, Ich war noch niemals auf Saturn, ist im Ullstein Verlag erschienen und ja, vielleicht ja auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen.
Herr Büker. Zur dunklen Jahreszeit, wenn man eh in den Himmel gucken kann.
Genau. Herr Büker, herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Viel Erfolg mit der weiteren Forschung.
Dankeschön.
Das war Klassik à la carte. Am Mikrofon war Stefanie Groth. Danke fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.